So, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, zu Elisa Teil 2. Der erste Teil, der ist schon ein wenig zurück, nämlich am Pfingsten, da ging es um den Heiligen Geist und da war es ein Stück weit ja, naheliegend, darüber zu sprechen, dass Elisa um ein doppeltes Maß des Geistes gebeten hat. Heute gehen wir einige Zeit zurück. Das war dort so quasi dann die Einsetzung. Da kam die Himmelfahrt des Elia, berühmt-berüchtigte. Und jetzt, als er berufen wurde, Elisa. Genau, und da gehen wir zu 1. Könige, Kapitel 19. Zum Einstieg eine Frage an dich. Das Leben als Christ in dieser Welt ist schwer. Ist das so? Empfindest du das so? Ist für mich das Leben als Christ in dieser Welt, in meinen Umständen schwer? So Skala von 1 bis 5 oder grüner Smiley zu rotem, was ist das Gegenteil von Smiley? Letschli? Rotem Letsch. Wo würdest du dich einordnen? So kurze Statements. Ist es eher so grün, gelb, orange, dunkelorange, rot?
Das zweite von links.
Also das wäre hellgrün. Ja, so etwa. Also grundsätzlich positiv, genau. Denk noch andere Meinungen? Kein Verständnis. Oder eher als Christ? So, wie? Ja, Höhenhotel, ist es immer gleich. Stand heute. Richtig, das ist ein guter Aspekt. Komme ich gerade drauf. Heute. Gelb, so, ja. Das ist auch so zweithöchste positive Stufe, genau. Ja, was denkt ihr so? So in Wind, grün. Ja. Grün? Mitten. Hellgrün. Das ist Mitte dort. Ja, genau. Ja. Gelb, ja. Genau. So schnell ändert sich das. Genau, ja. Ja, genau. Annelie, das ist ein guter Aspekt, den du gesagt hast. Das ist verschieden. Man nimmt das sich gleich auf. Diese Aussage hat eine Frau gemacht, letzten Mittwoch beim Stand mit der Tankstelle in der Kreuzbleiche, eine Christin, eine Gläubige. Und sie hat gesagt, das Leben als Christ ist schwer. Dann sind wir so über das Gespräch gekommen, warum und wieso und so weiter. Ja, der Aspekt oder diesbezüglich die Meinung dazu ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, je nach Lebensumstände, je nach Situation und dass sie schnell ändern können, haben wir jetzt gerade bei Francesca gesehen. Nein, Spaß beiseite. Nein, zum Glück ändert sich das nicht so schnell und doch ist das so. Gell? Das ist ja abhängig, diese Aussage, die Bejahung oder Verneinung, abhängig von meiner persönlichen Lebenssituation, die ich gerade jetzt erfahre oder erlebe, ist auch eine Frage des Glaubens, meines Glaubens, den Standpunkt, der Grundlage. Wenn ich zum Beispiel die Grundhaltung habe, Satan ist der Gott dieses Weltlaufes und wir sind im Kampf, nach 2. Korinther 4,4, ja, dann ist es schwer als Christ. Wenn ich, sage es mal so, nur das sehe. Oder wir sind Fremdlinge in dieser Welt. 1. Petrus 1,17. Ja, dann ist es unter Umständen schwer und schwierig. Wenn du Widerstand erlebst, jedoch muss man auch wiederum sagen, je nachdem, wie du dein Christsein lebst, erfährst du mehr oder weniger Widerstand. Gell? Deine Entscheidungen, die du triffst, und so weiter. Wenn du unbedingt etwas willst, aber du weißt eigentlich, Jesus will das nicht, dann empfindest du das eher schwierig. Oder? So gibt es ganz viele verschiedene Fragestellungen. Und wir kommen zu den heutigen Personen, Elia und Elisa. Ich denke, die beiden Männer, je nach Lebensphase, Umstände, hätten sie auch unterschiedlich diese Aussage bewertet. Unterschiedlich. Sind wir also bei Elia und Elisa und bei der Berufung des Elisa angekommen. Es bleibt noch nicht. Diese Aussage, das Leben des Christen ist schwer, sie verfolgt uns nicht heute im Gebet, aber sie geht noch ein wenig weiter. Wir kommen zum ersten Vers, 1. Könige 19,19. Elisa wird zum Nachfolger von Elisa berufen. Ich lese diesen noch einmal. Und er ging von dort hinweg, das ist Elia, und fand Elisa, den Sohn Safats, der pflügte mit 12 Joch Rindern vor sich her, und er selbst war beim 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Wie schon bei der Pfingstpredigt müssen wir, wenn wir uns Gedanken über Elisa machen, auch ein wenig Elia mitnehmen, und das machen wir jetzt in diesem ersten Teil auch. Er ging von dort hinweg. Ja, wo war er denn? Wo war er denn, der Elia? Der Zusammenhang. Er war auf dem Berg Horeb. Der Berg Horeb ist ja der Berg für Israel. Dort bekamen sie das Gesetz. Mose ging auf diesen Berg. Und ja, es ist ein bedeutsamer Berg. Was machte Elia dort? Er war auf der Flucht. Auf der Flucht vor einer bösen Königin. Klingt fast wie ein Märchen. He? Aber es ist kein Märchen, es ist wirklich so. Er war auf der Flucht. Was ist passiert mit diesen Propheten? Und ich möchte euch jetzt ein wenig mitnehmen, weil es ist wirklich mega spannend. Dieser Elia, was er erlebt und das für unser Leben ein wenig anzuwenden. Gerade auch ist das Leben als Christ schwer oder empfindest du das gar nicht so schwer? Für Elia in diesem Moment auf dem Berg Horeb war es unerträglich schwer. Er trug eine Last, die ihn buchstäblich zerbrochen hat. Sie wurde ihm zu schwer. Kurz so zusammengefasst, ihr kennt ja die Geschichte, gell? Da war das Ganze mit 3,5 Jahre Trockenheit, kein Regen in Israel. Ich dachte, die Predigt passt gut für heute Morgen. Nach einer Woche heiß, gell? Und ich bin kein Prophet, es kann gut sein, dass es jetzt 2 Monate bei uns ziemlich trocken bleiben wird. Kann sein, oder? Man spricht dann schon von einem trockenen Sommer, wie wir ihn schon mal hatten oder schon 2-3 Mal hatten. Wir sprechen von einem trockenen Sommer, wenn es so heiß, eine Woche mal so heiß ist wie jetzt und wenn es wenig regnet, 2 Monate, wenig regnet, wenig regnet. In Israel gab es nicht 2 Monate, sondern 42 Monate und 0 Regen. So heiß, stellt euch jetzt mal diese Woche vor, und das 3,5 Jahre, nonstop am Stück. Gut, vielleicht nicht immer so warm, aber kein Regen. Wir ächzen ja schon jetzt, unsere Gärten und so weiter und so fort. Es war ein Urteil Gottes und Elia musste das sagen, aussprechen. Und das machte ihn zum Feind für viele Menschen. Das musst du zuerst einmal für dich annehmen. Wir lesen das so einfach, gell? Aber so eine Botschaft zu haben, zu sagen, und dann sagte Gott noch zu ihm, so, Elia, du hast es gesagt, und jetzt versteck dich am Bach Krit, wo niemand dich finden kann, weil er war ein gesuchter Mann vom König selbst, Ahab. Er versteckte sich. Er wurde ernährt. Ihr kennt die Geschichte. Er war nicht dreieinhalb Jahre dort. Wir wissen nicht, war er ein Jahr dort. Später kam die Geschichte von Zarpat, von dieser Witwe und von der Erhaltung. Aber Gott hatte ihn für einige Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre, bis der Bach kein Wasser mehr hatte. Einsamkeit. Kennst du Einsamkeit? Klar, Gott ist ja noch da, er konnte mit Gott reden. Er hatte keine Aufgabe. Überlegt euch das einmal. Keinen Job. Keiner geregelten Arbeit nachgehen. Einfach du und Gott in der Einsamkeit. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Gott sagte nicht, es wird 3,5 Jahre dauern. Das kommt noch dazu. Du weißt nicht, wie lange das geht. Einfach bis Gott wieder redet, okay, dann warte mal, bis Gott wieder redet. Ja. Eine Woche, ein Monat, 5 Monate, 6 Monate und so weiter. Einfach sich das vorzustellen. Emotional für diesen Elia, glaubensmäßig. Das war eine richtige Herausforderung. Und dann, nach 3,5 Jahren, sprach Gott: Elia, jetzt geh und sprich. Und es kommt zu dieser Begegnung auf dem Berg mit diesem Opfer. Und da kommt es das Gegenteil. Emotional bist du extrem herausgefordert in der Einsamkeit. Wie lange geht das? Angefochten sein, von vielen nicht verstanden sein. Einfach praktische Not, kein Regen. Gott, warum lässt du das zu? Wir lesen später, es gab 7000, die an Gott glaubten, die treu waren. Es gab 100 Propheten. Nicht nur Elia war ein Prophet. 100 weitere. Auf alle Fälle, der nächste emotionale Hochstand, das auf dem Berg Karmel, das Opfer mit den Priestern. Er betet und Gott will. Gott macht dieses Wunder, das Opfer geht weg, wird verbrannt. Gott bezeugt sich. Jetzt, oder? Die emotionale Hoch- und Tieffahrt, da. Wow, Gott wirkt, Gott spricht, oder? Kommt jetzt die Reformation in Israel. Merken Sie jetzt, wie Gott hat sich so eindeutig bezeugt. Es steht dort, ganz Israel war dort. Ob das wirklich jeder, die Maus und Mann, das glaube ich jetzt mal nicht irgendwo, aber bestimmt stellvertretend war da eine riesige Menge. Sie haben es gesehen. Und die falschen Priester, Baalspriester, wurden dezimiert. Aber es gab keine Umkehr. Doch zuerst war noch einmal etwas. Er betete und nach 3,5 Jahren auf sein Gebet hin gab Gott Regen. Und der König sah es. Er lebte es. Emotional. Was kommt jetzt? Was wird Gottes nächstes Wirken sein? Und dann kommt etwas sehr Interessantes. Sehr Spannendes. Die Königin, die Isabel, die Frau des Ahab, ist eine Heidin. Sie hat diese ganzen Priester ja engagiert, die Baalspriester. Und als sie das sieht und den Regen sieht, da bekehrt sie sich und wird gläubig. Nein, stellt euch vor, und es vergeht nicht ein Tag, bis du, Elia, ein toter Mann bist. Jetzt, Elia, wer bist denn du? Wer bist denn du, Königin? Du hast niemand, auf meiner Seite steht der allmächtige Gott, der sich gerade auf den Karmel bezeugt hat. Wer bist du denn eigentlich? Dachte er so? Stand er hin? Nein. Und da tun sich jetzt Gräben, tiefe Gräben auf im Leben des Elia. Und wahrscheinlich verstehen nur Menschen, die irgendwie Ähnliches wie Elia erfahren haben müssen. Es ist diese, ich sage es jetzt mal, kleine Aussage dieser Isabel. Und wer ist sie schon im Verhältnis zu Gott? Aber die Aussage, nur dieser Ausspruch, dieser Drohung, da fiel unser mächtiger Prophet Elia in ein bodenloses Loch. Das ist etwas. Warum? Da muss etwas sein im Leben des Elia. Da kann ich jetzt nicht drauf weiter eingehen. Wir wissen auch nicht, ich muss nicht spekulieren, aber dass er so reagiert, zeigt etwas auf, dass hier der Teufel ganz klar wusste um eine Schwäche im Leben des Elia, ein Erlebnis, eine Erfahrung, und das war der Auslöser. Der Grund dieses Auslösers, dieses Satzes der Königin Isabel. Es gibt Dinge im Leben, Verletzungen, Traumas, die in unserem Leben schlummern, die wir zudecken können, und da kann durch einen Satz von einer Person das alles wieder aufbrechen und zu einer bodenlosen Tiefe werden. Da kann ich jetzt nicht weitergehen, aber mega interessant. Gott geht aber weiter. Das ist passiert. Und Elia flieht. Er flieht wie ein geschlagener Hund. Und er möchte am liebsten sterben. Er geht in die Wüste. Vers 4, Kapitel 19. Gott, nimm mein Leben. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Alles fiel durch diesen einen Satz zusammen. Gott sprach zu ihm, wir sind da kurz falzen, 20 Minuten, gell? Hab schon gehört. Ja, wir haben erst 17. Genau. Auf alle Fälle, er ging weiter, bekam Essen und so weiter. Sie kamen auf den Berg Horeb, ich weiß nicht wie lange, war ziemlich ein weiter Weg. Und dort erschien ihm dann Gott. Und dort war der Boden dieses tiefen Loches, in das er reingefallen ist. Gott wartet genau dort auf ihn. Er stellt ihn wieder her und gibt ihm dann den Befehl, unter anderem, geh zu Elisa, mach ihn zu deinem Nachfolger. Aber wisst ihr, was jetzt mega interessant ist? Ich habe das vorhin nie gesehen. Elia war nicht der Erste, der in einer Lebenskrise genau an diesem Ort war. Wisst ihr, wer auch schon dort war? Etwa 800 Jahre vorher. Mose. 2. Mose, Kapitel 3. Mose war genau auch dort. Und es ist frappant, ich gebe es euch als Aufgabe mit, frappant. Die Parallelen dieser beiden Leben. Beide wurden mit dem Leben bedroht. Zum Beispiel. Die Umstände waren sehr verschieden. Mose war auf einem falschen Weg, auf einem eigenwilligen Weg, aber er musste fliehen, weil er bedroht wurde. Wie Elia. Beide sollten Gottes Werkzeug sein. Und sie waren beide Gottes Werkzeug. Beide sind in ein tiefes Loch gefallen. Eben Mose ist geflohen und ist dann 40 Jahre in Midian, in der Pampa, am Schafhüten, anstatt sein Volk zu führen und zu leiten. Aber dort auf dem Horeb begegnet Gott beiden und stellt sie wieder her und sagt, das ist deine Berufung. Und wisst ihr was? Dann, wenn man am tiefsten im Loch ist, dann, wenn du weißt, ich kann nichts, dann kommt Gott und sagt, jetzt bist du bereit für mich. Genau jetzt. Wir wissen manchmal nicht, warum Gott solche Tiefen zulässt. Aber die Bibel ist voll von solchen Geschichten, dass er genau dann die Menschen braucht, die zerbrochenen Herzen sind. Da wohnt Gott. Ihr kennt doch diese Verse, oder? Und es steht nicht nur einmal, der steht mehrfach in der Bibel. Es ist frappant. Es ist wirklich erstaunlich, die Parallelität dieser beiden Geschichten zu sehen. Und es ist wahrscheinlich deshalb auch kein Zufall, wer war dann auf dem Berg der Verklärung bei Jesus? Elia und Mose. Beide, nochmal ein Punkt, der eine wurde entrückt, Elia, aber Mose, von dem steht auch ein spezieller Abschied von dieser Erde, Gott habe ihn begraben an einem Ort, den niemand weiß. Spannend, ja? Wie gesagt, könnt ihr selber noch mehr auf die Suche machen. Gott sagt dann zu ihm, Vers 16, Vers 16, und du sollst Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben, und Elisa, den Sohn Safats von Abel Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und jetzt denken wir vielleicht, aha, also, Gott ist doch enttäuscht von Elia. Du brauchst einen Nachfolger, Elia, dich kann ich nicht weiter gebrauchen. Und zur Strafe kannst du selber noch zu Elisa gehen, der ist dort und dort, wohnt er, und mach ihn an deiner Stelle zum Propheten. Ist Gott so? Nein, überhaupt nicht. Wir werden sehen, dass Gottes Plan viel besser war. Gott ist anders. Er sagt ihm, Elia, du bist nicht alleine. Das ist auch etwas Spannendes in diesem Loch, dieses Loch, in das Elia gefallen ist. Er sagte doch, ich bin noch alleine übrig geblieben. Ich bin noch der einzige Treue in diesem Land. Und Gott sagt zu ihm, nee, das sind noch 100 Propheten, hab schon gesagt. Das sind noch 7000 in Israel, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor diesen falschen Göttern. Du bist nicht alleine. Aber wenn man so in diesem Loch ist, oder da in dieser Negativspirale drin ist, dann sieht man alles nur noch schwarz. Man sieht vor allem nur noch sich selber. Und das ist kein Vorwurf. Es ist ganz klar, wenn man Not hat, wenn man krank ist, dann was denkst du? Die blöde Krankheit. Oder? Das Geheimnis, da ein wenig rauszukommen, ist, eben nicht an sich selber zu denken, sondern auch an die anderen. An Aufgaben. Dass ich nicht nur für mich da bin. Und es gibt auch Zeugnisse, habe ich schon gelesen, dass man sagt, ich bin zu dieser und jener Person zu einem Krankenbesuch gegangen und ich als Besucher wurde gestärkt von der Person. Im Glauben gestärkt. Das sind dann die schönen, erstaunlichen Zeugnisse, wo Menschen in Krankheit, Not immer runterdrehen, noch für andere ein Segen sind. Und ich kenne auch so eine Person, die das genau jetzt in einer tiefsten Situation genau immer wieder macht. Du kannst am Ertrinken sein und gleichzeitig kannst du ab und zu mal einen Rettungsring wegwerfen für andere. Und das hilft dir selber auch. Ich kenne sogar zwei Personen, die das momentan genau machen. Die uns ein riesiges Vorbild sind in ihrem Glauben. Und ich sehe, das funktioniert. Und Gott holt ihn also da heraus, dort auf dem Berg. Sagt einfach, hey Elia, ja, ich weiß, wie es Isabel. Und er hat auch eine Prophezeiung ausgesprochen, und dass da bald das Ende kommen wird. Und du, geh. Gell? Ist jetzt ja lustig, oder? Gut, das gab es damals nicht, oder? Gott schickt jetzt sie nicht zum Psychiater oder Physiotherapie oder weiß ich nicht was. Sondern einfach, hey, komm, ich weiß, wie es dir geht. Also nicht, dass ich gegen diese Dinge bin heutzutage. Aber einfach Gott sagt, hey, aufstehen, weitergehen. Ich bin mit dir. Ich gebe dir Nahrung, ich gebe dir zu essen, zu trinken. Ich werde da sein, geh. Okay? Steh auf und geh. Tu das, was Gott dir sagt. Und er wird die Kraft dazu geben. Und alle Umstände. Das ist schon total erstaunlich, finde ich. Es geht dann weiter. Daher ist er gekommen. Und jetzt sagt Gott zu ihm, geh eben zu Elisa und wir kommen zu Elisa. Genau. Wie gesagt, nehmt das mal mit dem Mose und Elia, die beiden ihre Lebenskrisen auf dem Horeb und wie Gott sie dort, genau dort im tiefsten Loch, bestätigte, beauftragte und berufen hat, weiterzugehen. Ja, genau, vielleicht hier die Frage, warum empfindest du das Leben als Nachfolger Gottes schwer? Elia fand es unerträglich schwer, aber bei ihm sehen wir, trägst du Gottes Last? Du musst sie nicht tragen. Gehen wir also weiter. Elisa, ein Glaubensfreund, wird gefunden. Elia fand Elisa, den Sohn Safats. Da wird ein Ort genannt, Abel Mechola, da habt ihr dort eine Karte, da seht ihr ungefähr, wo das etwas sein könnte. Was wichtig ist zu wissen, die ganze Geschichte mit Elia und Elisa geschieht im Nordreich Israels. Also Israel ist ja geteilt, unten ist Juda mit Jerusalem. Deshalb findet man nie Jerusalem, die Stadt, erwähnt in den Geschichten von Elia und Elisa, weil sie befanden sich nicht dort. Genau. 12 Rinder. 12 Rinder, Joche. Kann ein Hinweis sein, dass dieser Elisa aus einer reichen Familie kommt. Kann aber auch ein anderer Hinweis sein. Warum musst du mit 12 Rindern Boden pflügen? Was ist da mit dem Boden los? Der ist hart. Der ist steinig. Oder? Es sei denn, er hätte einfach geblufft und gesagt, ich wohne ja in der Jordan-Ebene und es hat jetzt geregnet, ich blöffe ein wenig, so quasi wie die mit den teuren Autos fahren und so weiter, oder? Ich blöffe jetzt, oder? Obwohl der Boden eigentlich weich ist, mit 12 Rindern pflügen wir und zeigen den Leuten, wer Geld hat. Aber ich glaube, das war nicht der Grund bei Elisa. Zum Blöffen mit 12 Rindern kann ich pflügen. Wie gut bin ich doch, ich fahre nicht irgendeinen Döschwo, ich fahre einen Porsche oder so. Nein, das war er, glaube ich, nicht. Ich würde es mal geistlich sehen. Es war eine Zeit harten Bodens. Eine Zeit für den Glauben, die hart war, die schwer war. Und jetzt kommt also dieser Elia und beruft Elisa. Es steht dann, er fand ihn. Er fand ihn. Gut, Gott hatte gesagt, wo er ist und so weiter. Er sucht und er findet. Aber diese Bezeichnung, er findet Elisa, da steckt mehr drin. Und mir kam sofort die Parallele in den Neuen Testament, haben wir genau auch diese Sprachwendung, dass einer den anderen findet. Und zwar diesen wunderbaren ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Wie Jünger finden. Wie zum Beispiel Andreas, der Bruder des Simon Petrus, der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben hat. Wir haben gefunden. Wunderbare Bezeichnung. Da findet ein Bruder einen Bruder. Da findet man einen Gleichgesinnten. Andreas wusste, wenn ich das dem Petrus sage, der flippt mir aus, der kommt sofort mit. Genau dasselbe bei Philippus und Nathanael. Das muss ich ihm sagen. Das ist ja der Hammer. Und so sollten wir Christen eigentlich sein. Wir haben es gefunden. Das ewige Leben in Jesus Christus. Er ist es, der Messias, der Retter. Die Lösung für diese Welt. Für alle Probleme, die wir haben. Ob es Hungersnot ist, ob es Krieg ist, ob es Krankheit ist. Jesus ist die Lösung. Und zwar die persönliche Beziehung. Glauben an ihn. Und ihn aufnehmen in unser Leben, unser Herz. Das ist die Lösung für diese Welt und beginnt bei jedem Einzelnen. Wir haben es gefunden. Wen finde ich? Wen findest du noch, um das weiter zu sagen, um Jünger von Jesus zu sein? Wunderbar. Elia, Gott führt Elia zu diesem Elisa und da finden sich zwei Brüder. Zwei, die irgendwo gleich ticken. Woran ich das sehe? Einerseits mal 2. Könige, Kapitel 2, wie dieser Elisa nicht loslassen will, den Elia, oder? Und das andere ist, die Geschichte geht ja noch weiter im 1. Königebuch, gibt einige Ereignisse von Elia und wir sehen nirgends, dass es irgendwie Probleme gab mit Elisa. Später bei Elisa und seinem Diener, dem Gehasi, das ist dann eine andere Geschichte. Das ist etwas jetzt, Spezielles. Und bei Elisa findet man sich das nicht. Also Gott hat einen guten Mann an seine Seite gestellt. Da habt ihr noch etwas zum selber erarbeiten. Das geht es dann mit diesem Mantel. Elia wirft den Mantel über Elisa. Er war hoffentlich frisch gewaschen. Wie auch immer, gell? Bring mich zu diesem Punkt. Mein Weg ist dein Weg. Bist du bereit, meinen Weg mitzugehen? Mein Schicksal zu deinem Schicksal zu machen? Bist du bereit, mein Gott zu deinem Gott zu machen? Mein Auftrag zu deinem Auftrag zu machen? Das heißt eigentlich, den Mantel übernehmen. Und er sagte ja, Elisa. Bringt mich zu Bibelstellen wie Lukas 15, 22. Der verlorene Sohn. Ich bin nicht wert, dein Diener zu sein. Ach, wie viele haben das schon gesagt. Und wer das sagt, ich bin nicht wert, dein Diener Gott zu sein, sagt Gott, jetzt komm. Jetzt komm genau. Ich brauche nicht die Stolzen, nicht die Eingebildeten, nicht die meinen, die wissen schon, wie es geht. Ich brauche Menschen, die auf mich hören. Denn mein Weg ist nicht dein Weg. Und mein ist anders. Deshalb. Aber dann, komm, der verlorene Sohn, komm heim. Und was macht der Vater? Er kleidet ihn ein. In Römer 13, 14, dort lesen wir, wir sollen Christus anziehen. Wie der Elisa den Elia-Mantel anzog und den Auftrag und alles, was damit in Verbundenheit steht als Prophet Gottes, all das zu nehmen. Gell? Wir sollen Christus anziehen, sein Wesen, seine Art, seine Lebensführung. Es gibt ein Buch, das ist gerade frisch rausgekommen. Manchmal sind nur schon die Titel einfach gut, oder? Da ist so sinngemäß so, was wäre, wenn Jesus wirklich gemeint hat, was er gesagt hat? Das ist ein Buchtitel, oder? Was wäre, wenn Jesus wirklich gemeint hat, was er gesagt hat? Und so ist es, glaube ich, ich habe das Buch nicht gelesen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es geht oft in die Richtung, wir wissen, was Jesus eigentlich sagt. Aber tue ich es denn? Leben wir so wie er? Können Menschen, also wenn wir Christus anziehen, dann muss man doch irgendetwas von ihm sehen. Ihr könnt dazu noch selber in Kolosser Kapitel 3, 12 bis 14 lesen. Das sind schon 33 Minuten, sorry. Gut, ich komme zum Schluss. Gell? Steckt einfach extrem viel drin. Kapitel 19, Vers 20. Er aber verließ Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Irgendwie kommt dann doch sofort auch die Aussage Jesu in den Sinn, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich und der Vater und Mutter und so weiter. Lukas Kapitel 9 könnt ihr da auch dazu wunderbar lesen, 59 bis 62. Und die Frage, die sich uns stellt, bin ich ein Nachfolger Jesu? Ich bin diese Woche auf ein Zitat gestoßen. Es geht ja um Opferbringen. Nachfolge heißt auch ein Opferbringen. Diese Aussage lautet, wenn ich das Kreuz Christi betrachte, wie kann dann irgendetwas, was ich tue, als Opfer bezeichnet werden? Das ist diese Aussage. Was wäre, wenn Jesus wirklich meint, was er gesagt hat. Kommen wir zum letzten Vers. Da wandte er sich von ihm ab, nahm ein Joch Rinder, opferte sie und kochte das Fleisch mit dem Geschirr der Rinder und gab es dem Volk, dass sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Da möchte ich euch auch die Aufgabe selber mitgeben. Was könnte das für dich und mich bedeuten? Er war da bei den 12 Joch Rindern. 2 davon hat er genommen, hat sie geopfert. Das war vielleicht sein Anteil als Sohn, wer weiß, keine Ahnung. Sein Zeugnis, ja, ich gehe diesen opfervollen Weg, opfergereihten Weg. Ich gehe mit Elia mit, ich gebe auf, was ich mir als in dieser Welt erstrebenswert genommen habe und folge jetzt Jesus Christus nach, würden wir jetzt sagen. Ja. Damals folgte er den Propheten nach, folgte er dem Auftrag Gottes nach. Vergessen wir nicht, Gott hatte Elisa berufen. Und so beruft er uns auch, ganz klar, in eine Nachfolge. Kommen wir zum Schluss. Wir haben mal gesehen, diese Beurteilung, das Leben als Christ ist schwer. Ja, das ist die Frage. Ich habe dann dieser Frau gesagt, oder ich habe sie zuerst gefragt, ob sie denn in eine Gemeinde gehe. Hat sie bejaht, oder? Und sie gehe ab und zu in den Gottesdienst. Dann habe ich sie gefragt, ja, gehst du in eine Kleingruppe oder irgendwie so? Nein, das können sie nicht oder gehen nicht. Sie hat noch Kinder, aber nein. Und da versuchte ich irgendwie behutsam, sie dahingehend zu ermutigen. Also einerseits habe ich ihr gesagt, ja, ich verstehe, dann ist Christsein noch schwerer, als es schon ist, je nach Lebensumstände. Du brauchst Gemeinschaft, du brauchst Jüngerschaft, du brauchst Christen, die mit dir zusammenstehen, Christen, die für dich beten, Christen, wo du dich austauschen kannst. So gut Gottesdienst wie heute Morgen ist, und wichtig ist, Gott anzubeten, Predigt zu hören und so weiter. Das ist nur ein Teil von Jüngerschaft nach der Bibel. Leben im Glauben heißt, Leben zu teilen, miteinander Leben zu teilen, zu sprechen, wie geht es dir im Glauben, wo hast du deine Herausforderungen, um miteinander die ins Gebet zu nehmen, auch miteinander darüber manchmal zu sprechen. Oder vielleicht gibt es sogar Möglichkeiten, einander praktisch zu helfen. Das hat doch Jesus gelebt mit seinen Jüngern. Das hat doch der Elia und der Elisa miteinander gelebt. Die waren jetzt miteinander unterwegs. Und da lesen wir in diesem Zusammenhang, dass es Prophetenschulen gab. Die tauchen heute auch wieder auf. Ob die heute gut sind, habe ich meine Fragezeichen. Aber damals ging es auch um Lebensgemeinschaft. Und so werden wir dann nächsten Sonntag eine Begebenheit miteinander anschauen, wo es genau auch, oder zwei wahrscheinlich, wo es genau auch um diese Prophetenjünger ging und ihre Herausforderungen und wie Gott eingegriffen hat. So, das wär's. 20 plus 20 fast. Hä? Genau, wir beten noch. Wir danken Jesus Christus für dieses Zeugnis dieser Männer Gottes. Die Bibel. Und dass du ein Gott bist, wo dann, wenn wir in ein tiefes Loch hineinfallen, dass du genau dann auf uns wartest und sagst, ich verstehe dich. Und du bist nicht der Gott, der dann Anklagen macht, sondern so etwas von behutsam ist und uns aufrichtet und sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Geh für mich weiter. Ich weiß, du fühlst dich allein, aber du bist nicht allein. Da bin ich, dein Gott, und da sind auch Menschen, die es gut mit dir meinen. Und wir zusammen, wir gehen den Weg bis zum Ende. Nicht in unserer Kraft, in deiner Kraft, Jesus. Wir beten dich an. Du bist so ein liebevoller, guter Herr und Gott. Dir wollen wir folgen. Dir gehören. Du hast alles für uns, für mich gegeben. Dein Kreuz soll mein Kreuz sein. Amen.